uns bei, wie wir beten sollen. Die Jünger sind genau mit dem Anliegen zu Jesus gekommen. Und ihnen ist es vermutlich ähnlich gegangen wie der eine oder am anderen von uns. Wie sollen wir beten? Oder manchmal auch, wie können wir beten? Und gemeint sind dabei gar nicht Methoden und Tricks, um möglichst effektiv zu beten, sondern ich denke dabei an Situationen, wo wir das Gefühl haben, unsere Welt sei so zunder Opsi, dass wir gar nicht wissen, was sagen. Dass unsere Gebete ganz kurz sind. Herr, hilf, mach etwas, ich komme nicht mehr nach. Manchmal ist es nämlich gar nicht so einfach herauszufinden, was dran ist. Auf was dass es ankommt und was das Beste ist in einer bestimmten Situation. Weltweite Herausforderungen und Krisen, aber auch Sachen, die uns im Alltag manchmal wie ein Berg vorkommen oder eine Entscheidung, die von uns verlangt wird, die wir vielleicht gar nicht wollen treffen. Auf was kommt es da an? Gott sei Dank versteht Gott unser Beten sowieso, weil es ihm viel mehr um Beziehung als um die passenden Worte geht. Und doch, die Bibel ermutigt uns an ein paar Orten ganz ausdrücklich für etwas Konkretes, Bestimmtes zu beten. Eben zum Beispiel, um die Fähigkeit zu bitten, zu erkennen, was dran ist. Orientierung, Verständnis, Entscheidungsfähigkeit und ein gutes Urteilsvermögen zu bekommen. Im Jakobusbrief, dort geht es ja ums ganz konkrete Leben als Jesus-Nachfolger, lesen wir darum, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn in der Bibel von Weisheit die Rede ist, dann ist da nicht nur eine intellektuelle Fähigkeit oder ein analytisches Talent gemeint, auch nicht ein ganzes grosses Wissen wie ein Lexikon und nicht einmal eine möglichst lange Lebenserfahrung. Weisheit ist in der Bibel etwas Ganzheitliches, hat etwas mit dem Kopf und auch mit dem Herz zu tun und hat von dort aus Auswirkungen aufs Denken, aufs Entscheiden und schließlich aufs Handeln. Wie das mit der Weisheit ist, wird im Ersten Testament beschrieben, am klarsten im Sprüchebuch. Am Anfang vom zweiten Kapitel lesen wir dort folgendermaßen: Mein Sohn, nimm meine Worte an und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Habe ein offenes Ohr für die Weisheit und versuche von Herzen verständig zu werden. Verlange nach Einsicht und bitte um Verstand. Suche nach ihnen wie nach Silber, forsche nach ihnen wie nach verborgenen Schätzen. Wenn du auf mich hörst, dann wirst du verstehen, was Ehrfurcht vor dem Herrn ist und du wirst Gott erkennen. Denn der Herr schenkt Weisheit, von ihm kommen Erkenntnis und Urteilsvermögen. Wenn du auf mich hörst, dann wirst du begreifen, was Gerechtigkeit ist und wie man sich an das Recht hält, wie man rechtschaffen bleibt und auf dem guten Weg bleibt. Dann wird dein Herz mit Weisheit erfüllt und Erkenntnis wird deiner Seele wohltun. Wir stimmen nochmal ins Lied 239 ein und singen diesmal die beiden letzten Strophen. 239, Strophe 4 bis 5, gelobet sei der Herr. fordert uns also im Jakobusbrief ganz konkret auf, um Weisheit zu beten. Dann, wenn wir etwas nicht verstehen oder vor einer herausfordernden Entscheidungssituation stehen. Gottes Wort beschreibt Weisheit als etwas ganz Wertvolles, das dabei hilft, ein gelingendes Leben zu führen. Dass die Weisheit dabei von Gott kommt, das ist ganz klar. Aber was Weisheit so ganz, ganz konkret in unserem Alltag bedeutet, wo uns vielleicht unsere Vorstellungen vom 21. Jahrhundert auch ein bisschen in die Quere kommen und wie sich Weisheit mit anderen wichtigen Glaubenssachen, Liebe, Hoffnung, Glauben verbindet, das ist manchmal weniger klar. Weisheit ist für viele, so dürft es mich, so ein bisschen theoretisch. Einer, der aber zu dieser Weisheit etwas zu sagen hat, ist der Paulus. Heute und am nächsten Sonntag möchte ich ihn in der Predigt zum Thema konkret beten befragen. Wenn wir an Paulus seine Briefe lesen, begegnen uns ganz verschiedene Gebete. Und was mich bei seinen Gebeten beeindruckt, ist ihre Nähe zum wirklichen Leben. Und vielleicht möchten ein paar von euch mir jetzt hier widersprechen. Wie der Paulus kommt in seinen Briefen, das kommt auch darauf an, welche Übersetzung das man braucht. Er kommt uns manchmal so ein bisschen theologisch oder auch sehr theoretisch daher. Lange Sätze mit viel schweren Begriffen. Aber das täuscht. Es geht ganz fest ums Leben und die Erfahrungen in einer Welt, die zu unteropsi ist. Weil wenn einer Erfahrungen mit einer solchen Welt hat, dann ist es der Paulus. Wenn einer definitiv kein Schönwetter-Jesus-Nachfolger ist, dann der Paulus. Er hat ziemlich viel müssen ertragen. Unter anderem Gefangenschaft. Und auch im Gefängnis hat er gebetet. Das würde ich vermutlich auch. Ihr schätzungsweise auch. Ich wüsste sogar was. Lieber Gott, hilf, dass ich da rauskomme. Wir wissen nicht, ob der Paulus das auch gebetet hat. Aber wir wissen, dass er um anders gebetet hat. Eins von diesen Gebeten aus dem Gefängnis können wir am Anfang vom Philipperbrief nachlesen. Philipper 1, Vers 9 bis 11. Und dort heisst es: Ich bete dafür, dass eure Liebe reicher und reicher werde an Erkenntnis und zu umfassender Einsicht gelangt und dass ihr so zu prüfen vermögt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein sein und ohne Tadel am Tag Christi, erfüllt von der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus wirkt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Zugegeben, ein langer Satz, ein Satz mit viel grossen Wörtern und tönt recht theoretisch. Aber genauer heranschauen und wir werden merken, es ist durchaus auch praktisch und es ist vor allem sehr relevant. Der Paulus betet da darum, dass der Glaube der Christinnen und Christen in Philippi in ihrem Alltag relevant wird, dass er ihnen hilft im Leben und nicht nur so eine Fußnote am Sonntagmorgen oder im Alltag ist. So ganz genau wissen wir nicht, wie es vor etwa 2000 Jahren zu Philippi war, im Alltag von Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger. Aber was man weiss ist, was Philippi dann zumal für eine Stadt war, und so können wir es uns ein Stück weit vorstellen. Die Stadt Philippi, die liegt im heutigen Griechenland. Zur Zeit von Paulus war sie römische Provinz und man hat dort, obwohl sie weit weg von Rom liegt, ganz fest die römische Lebensart und Kultur gespürt. So hat man sogar von einem Rom im Miniaturformat reden. Das ist so gekommen, weil ganz viele Veteranen aus der römischen Armee dort angesiedelt worden sind. Und die haben auch ihre Brüche und ihren Glauben mitgebracht. Und in Philippi hat sich das mit den anderen Religionen und Lebensweisen vermischt und auch mit dem griechisch geprägten Denken. Also eine ganz bunte, eine vielfältige Stadt. Dazu ist gekommen, dass Philippi an der sogenannten Via Egnatia gelegen ist. Das war eine wichtige Handelsstrasse in der Antike, die, die Adria mit dem Bosporus verbunden hat. Und das ist dann zumal, wo viele Waren übers Meer auch transportiert worden sind, eine wichtige Verbindung gewesen. Und auf dieser für damalige Verhältnisse sehr gut ausgebauten Strasse sind jenste Handelswaren, aber auch Neuigkeiten, Ideen, Philosophien auf Philippi gekommen. Und auch Menschen. Menschen aus der ganzen Gegend vom Mittelmeerraum. So ist vermutlich die Lydia, die Purpurhändlerin, die wir in der Apostelgeschichte in Philippi kennenlernen, auch wegen dem Handel auf Philippi gekommen. Und so können wir uns vorstellen, dass die Stadt eine Stadt war mit verschiedensten Möglichkeiten, ein kulturelles, ein religiöses Sammelbecken, wo Erfolg und Geld eine grosse Rolle gespielt hat. Heute wäre das vielleicht New York oder Hongkong. Christinnen und Christen in Philippi sind darum in der Minderheit gewesen und haben sich tagtäglich mit Fragen müssen beschäftigen in dieser Welt, wo so viel Verschiedenes gibt, wo man könnte und müsste und alles ist irgendwie, hat es Leute, die davon überzeugt sind. Was ist jetzt richtig? Wo und wie spielt mein Vertrauen in Jesus Christus eine Rolle? Im Alltag, in der Familie, in meiner Beziehung, in meinem Beruf? Und wo unterscheide ich mich? Wo unterscheidet sich mein Leben von allen anderen? Und soll es das überhaupt? Ich glaube darum, dass der Paulus für die Philipper gerade um Weisheit bittet, hat mit ihrem herausfordernden Umfeld zu tun. Ich bete dafür, dass eure Liebe reicher und reicher werde an Erkenntnis und zu umfassender Einsicht gelangt. Es ist ein Gebet um Weisheit. Aber der Paulus fängt nicht mit der Weisheit an, sondern bittet zuerst mal darum, dass die Liebe grösser wird. Gemeint ist da in erster Linie die Liebe zu Gott, wo in eine persönliche Beziehung mit dem Schöpfer hineinzieht. Und Erkenntnis und Einsicht, die sollen aus dieser Liebe rausfliessen. Und es ist ganz wichtig, dass der Paulus mit der Liebe anfängt, dass man ihn nicht missversteht. Die Bibel ist prägt vom hebräischen Denken und auch von der griechischen Weltanschauung. Und der Paulus bewegt sich zwischen diesen beiden Welten. Für Einsicht, für Erkenntnis, da braucht es unseren Kopf. Da geht es manchmal auch ums Studieren, ums Nachdenken, auch ums Wissen und ums Lehren. Aber eben nicht nur. Gemeint ist nicht nur die intellektuelle Fähigkeit, so die Heureka-Momente, wenn einem das Licht aufgeht, sondern es geht um ein viel tieferes Verständnis von Zusammenhängen. Die Vorstellung, die eben auch hinter dem Begriff Erkenntnis in der Bibel steht, ist ein Wissen, ein Verstehen, ein Begreifen, das aus einer ganz, sag jetzt mal, intimen Nähe herauskommt, eben aus der Liebe. Und ganz so fremd ist uns das Konzept heute auch nicht. Wenn wir meine beste Freundin erzählt, wie sie in ihrem Job unglücklich ist, dann kann ich sagen, ich verstehe dich. Und ich meine damit nicht, dass ich die Bedeutung der Worte, die sie sagt, verstehe. Ich meine damit ein viel tieferes Verständnis. Ich kenne sie gut, wir haben eine enge Beziehung, schon viel miteinander erlebt, schon manches Jahr ist sie meine beste Freundin. Und darum spüre ich in ihren Worten, was sie meint, über den Wortsinn raus. Ich sehe in ihren Augen die Traurigkeit und den Schmerz. Ich höre ihrer Stimme, egal was für Wort sie braucht, was die Situation mit ihrer Seele macht. Wenn ich also sage, ich verstehe dich, meine ich all das mit. Und es ist genau die Art von Erkenntnis, von Verstehen, von Einsicht, was um Paulus darum geht. Aus der Liebe zu Jesus, zu Gott heraus, weil wir ihn kennen, verstehen, was ihm am Herzen liegt, wie er unser Leben und unsere Welt sieht. Darum ist Erkenntnis eine Aufgabe für Kopf und Herz. Der Paulus betet weiter, dass ihr so zu prüfen vermögt, worauf es ankommt. Es geht also um Entscheidungen, die Auswirkungen im Leben haben. Man könnte sagen, das, was den Unterschied macht, oder das, was richtig und wichtig ist. Was richtig und wichtig ist, das ist ja manchmal gar nicht so kompliziert zu wissen. Ein Beispiel, da aussen unter dem Vordach steht ein Velo. Und es kommt, so hoffe ich, niemandem von uns in den Sinn, nach dem Gottesdienst das Velo zu stellen. Es ist nicht richtig, das ist ganz klar, das ist auch aus Gottes Wort heraus klar. Für ganz viele Entscheidungen gibt die Bibel uns eindeutige Richtlinien. Schon ein bisschen herausfordernd, aber immer noch nicht schwierig, sind andere Entscheidungssituationen. Auch da ein Beispiel. Situation bei der Arbeit, da ist eine Kollegin, die wirklich einen richtig blöden Fehler gemacht hat, einer, der das ganze Team herausfordert und viel, viel Zusatzarbeit bedeutet. Und alle, ehrlich gesagt, nerven sich ein bisschen über die Kollegin und sie geben ihr das auch zu spüren. Also ich meine, sie soll das doch selber ausbaden, schließlich ist sie selber geschuld. Frage, mache ich da mit? Lieber nicht, weil ich weiss, dass Jesus das anders gemacht hat. Dass Jesus Menschen auch nach schlimmen Fehlern wieder eine Würde und neue Chancen gegeben hat. Und so ist für ganz viele Entscheidungen uns das, was Jesus gelehrt und gelebt hat, eine sichere Richtschnur. Und dann, bis jetzt war ja alles relativ einfach gewesen. Dann gibt es eben auch noch die anderen Entscheidungen. Da habe ich zwei Beispiele. Stellt euch vor, eine junge Frau kommt total kaputt vom Arbeiten heim. Und anstatt einfach ins Bett zu gehen, lehrt sie noch ein paar Vers aus den Psalmen auswendig, wie sie hat sich das so vorgenommen. Super, oder? Eine andere junge Frau kommt ebenfalls todmüde nach einem langen Arbeitstag heim und sie geht schnurstracks schlafen. Was ist jetzt besser? Sich mit Gottes Wort beschäftigen, also ist doch sicher nicht falsch. Aber wenn wir erfahren, dass die zweite Jungfrau am nächsten Morgen sehr früh aufstehen muss, weil sie noch bevor sie geht, arbeiten, auf dem Nachbarbauernhof im Stall geht, helfen, weil ihr Nachbar das Bein gebrochen hat, dann ist ins Bett gehen, richtig und wichtig, dass sie am nächsten Tag dann eben Energie für alles hat. Das erste Beispiel. Das zweite, das kann sogar sein, dass die einen oder anderen von euch das kennen. Was ist besser? Rückblick in die Corona-Zeit, eine alte Frau im Altersheim, der eine Sohn verzichtet darauf, sie zu besuchen. Er telefoniert viel, schreibt Postkarten, aber um sie vor einer Ansteckung zu schützen, geht er nicht zu ihr. Der andere Sohn besucht sie weiterhin regelmässig. Er spürt, es tut ihr auch sehr gut, wenn sie wirklich Kontakt zu ihren Lieben hat und nicht isoliert ist. Beide handeln aus Liebe zu ihrer Mutter. Was ist also richtig? Oder ist das eine besser? Auch da ist die Entscheidung plötzlich nicht mehr ganz so einfach oder vielleicht auch nicht ganz so eindeutig. Es gibt eben Entscheidungen, wo es auf die Umstände drauf ankommt. Nicht in jedem Fall und vor allem auch nicht für jede Person ist immer das Gleiche richtig und wichtig. Und sind wir ehrlich, der Blick ins Wort, Gottes Wort gibt nicht immer die ganz genaue Antwort, wo wir uns vielleicht erhoffen. Und auch Jesus als Vorbild weist zwar die Richtung, Aber ehrlich gesagt ist uns manchmal vielleicht auch zu wenig konkret in unserer modernen Welt. Und manchmal ist Jesus selber ja auch nicht so konsequent, scheint es einmal. Wir lesen am einen Ort, da waren ganz viele Leute, die ihn um Hilfe gebeten haben. Und er ist einfach in die nächste Stadt weitergezogen. Nicht geholfen, nicht weitergelehrt, hat sich einfach zurückgezogen. Und an einer anderen Stelle bringen Eltern ihre Kinder zu Jesus. Und die Jünger, die haben etwas gelernt vom letzten Mal, sagen, halt, das geht nicht, lasst Jesus in Ruhe. Und dann entscheidet Jesus sich ausgerechnet, sich richtig viel Zeit für die Kinder zu nehmen. Eines geht er, eines bleibt er. Erkenntnis, Einsicht und ein gutes Urteilsvermögen entsteht dort, wo Kopf und Herz zusammenkommen und Gottes Liebe der Maßstab ist. Wo wir Gottes Wort, Jesus, sein Vorbild und Bitte um Weisheit, die aus der Liebe zu ihm kommt, zusammenbringen. Nicht immer gleich und manchmal bei jedem Menschen ganz anders. Paulus betet noch weiter. Dann werdet ihr rein sein und ohne Tadel am Tag Christi, erfüllt von der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus wirkt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Er stellt seine Bitte in einen grösseren Zusammenhang. Wir haben einen Auftrag, bis Jesus wiederkommt und Jesus freut sich, wenn wir ihm folgen, aber unsere Rettung hängt nicht davon ab, ob wir die richtigen Entscheidungen treffen. Das sagt der Paulus hier nicht. Paulus sagt, Gerechtigkeit wird durch Jesus Christus gewirkt und nicht durch unsere richtigen Entscheidungen. Wenn Jesus wiederkommt und Gottes Reich mehr und mehr Wirklichkeit wird, dann stellt das aber unser ganzes Leben in ein anderes Licht. Wir haben eine andere Perspektive und das entlastet, weil wir eben spüren, sogar wenn wir mal eine ungute Entscheidung treffen, mal nicht richtig rausgespüren oder vielleicht gleich nicht hören oder wissen, was ist jetzt richtig und wichtig. Wir müssen ja die Welt nicht retten, sondern können auch da auf Jesus vertrauen. Soweit der Paulus, der für die christliche Gemeinde in Philippi betet und uns damit ein gutes Beispiel gibt, wie wir um Orientierung und Weisheit beten können. Machen wir einen Gump durch die Zeit und an einen anderen Ort. Wechseln wir von Philippi auf Ittigen und vom 1. Jahrhundert ins 21. Es braucht gerade ein bisschen. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so viel anders. Auch wir leben doch, die einen mehr, die anderen ein weniger, in einem Umfeld, in einer Welt, wo die verschiedensten Wertvorstellungen, die verschiedensten Religionen und Glaubenssysteme da sind. Zusammenkommen, sich manchmal auch mischen. Und uns beschäftigen vielleicht der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, das Klima, der Coronavirus, die vielen grossen und kleinen Alltagssorgen. Auch wir leben in einer Gesellschaft, wo vielmals jeder selber so ein bisschen schauen muss, dass er vorkommt. Und gerade so wie damals ist an vielen Orten, nicht überall, aber an vielen Orten Geld und Einfluss, Macht und Erfolg prägend für unsere Gesellschaft. Die Bitte um Orientierung und Perspektive, um Weisheit für uns selber und für andere, hat darum nichts an Aktualität verloren. Es ist etwas, was wir brauchen, etwas, was sich lohnt. Eben, der Paulus ist immer noch ein theoretisch und er beantwortet nicht alle Fragen. Für die Praxis möchte ich euch darum noch zwei Gedankenanstöße mitgeben. Nehmt einfach das raus, was für euch und eure Situation passt. Der erste Gedankenanstoss. Weil wir Menschen sind wir dafür geschaffen, dass wir einander brauchen. Auch gerade dann, wenn es um Erkenntnis und Einsicht und Urteilsvermögen geht. Es kann darum wertvoll sein, nicht eine einsame Entscheidung zu treffen, sondern mit jemandem das Gespräch suchen. Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Was meinst du? Und so miteinander in Gottes Wort, im Vorbild von Jesus und in Abhängigkeit von ihm herausfinden, was richtig und wichtig ist in dieser Situation. Und das Zweite, ich glaube, Gottes Antwort auf unsere Bitte kann auch sein, du darfst ganz frei entscheiden. Selber. Und vielleicht macht uns das im ersten Moment ein bisschen Angst. Jetzt wollte ich doch von Gott wissen, ganz genau, was soll ich? Und ich höre von ihm, du darfst entscheiden. Ich glaube, wenn wir das von Gott wahrnehmen, von Gott hören, zeigt das, wie sehr uns Gott liebt. So sehr, dass er uns in seiner Liebe etwas zutraut. Und auch, wenn er dabei ganz realistisch unsere Grenzen kennt. Er schenkt uns die Gestaltungsfreiheit und die Entdeckungsfreude für unser Leben. Wir müssen nicht wie eine Marionette genau das machen, was er will, jeden Schritt. Sondern er gibt uns Freiheit, er gibt uns Raum. Und darum auch da, wo wir noch bei Jesus leben, aus Liebe zu ihm und wo wir uns von dieser Liebe prägen lassen, können wir sogar mit solchen Situationen umgehen und dafür sogar dankbar sein. Beten ist nicht kompliziert, auch nicht um Weisheit beten. Die Bibel fordert uns konkret dazu auf. Und wenn wir das tun, dort wo Kopf und Herz zusammenkommen, finden wir Orientierung in einer Welt, die eben manchmal schon ein bisschen Tundropsi ist. Und auch eine gesunde Perspektive aufs grössere Ganze. Amen.